Stuttgart 21 habe ich ja häufiger und vor allen Dingen auch bereits letzte Woche im Gepäck gehabt. Stuttgart 21 vor der nächsten Kostenexplosion, das ist eigentlich alles nichts besonders Neues. Das heißt, Stuttgart 21 hat uns immer wieder nicht überrascht, sondern letztendlich bestätigt, dass da die Kosten in die Höhe gehen. Ich bin jetzt hier verbunden mit Frank Distel und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Vielen Dank, grüße Sie ebenso.
Da gab es einen Lenkungskreis, der hat in der letzten Woche bereits am Montag getagt und dann kamen eben auch neue Kosten bzw. neue Zahlen heraus. Ich habe bereits mit Werner Sauerborn geredet und er hat nur gemeint, dieser Lenkungskreis war super, super gut drauf und hat praktisch alles an Problemen lächelnd wegdiskutiert. Da kam es gar keine Probleme und war alles ganz, ganz nett. Jetzt einmal haben wir ja Folgendes. Wir haben hier praktisch Zahlen vor uns und die Zahlen haben sich wieder ein bisschen verändert, sprich nach oben bewegt. Und Zahlen, die haben immer das Problem, dass man sie so genau nun auch wiederum sich nicht visualisieren kann. Was ist denn jetzt passiert, beziehungsweise wie steht es um die Kosten bei Stuttgart 21?
Ja nun, es ist das alte Lied bei der Bahn und zwar von Anfang an. Es werden grundsätzlich bei den drei Szenarien, die bei Kostenermittlungen maßgebend sind, nämlich ein Szenario, bei dem überhaupt nichts schief geht, bei einem Normalszenario und bei einem Worst-Case-Szenario, wird immer die unterste Variante genommen. Und dann macht man letzten Endes auch den Fehler, über die langen Bauzeiten hinweg die Baupreisindizes zu unterschlagen. Wenn man wenigstens mit den jahrelang üblichen Zuschlägen von etwa 3,5% pro Jahr gerechnet hätte, dann würden die Zahlen ganz anders aussehen. Das macht man nicht, weil man möglicherweise die Sorge hat, dass die entscheidenden Gremien dann das Projekt nicht abnicken. Sprich, in die Finanzierungspläne einstellen, Bundesverkehrswegeplan bei den öffentlichen Planungen beziehungsweise der Aufsichtsrat der Bahn dann zusammenschreckt und sagt, okay, das geht nicht, das schaffen wir nicht. Das ist das Ergebnis jahrelanger Erkenntnisse von uns und jetzt diese 11,3 bis 11,5 Milliarden sind auch für mich keine Überraschung. Unser Gutachter Fierig Rössler aus München, bekannte Größe im Ingenieurwesen, hat ja praktisch vor 10 Jahren schon mit 10 Milliarden gerechnet und hat auch unterschätzt. Das ist das Hauptproblem bei der Bahn. Man unterschätzt grundsätzlich und zwar aus meiner Sicht bewusst.
Nun ist allerdings hier schon vieles gebaut worden. Das heißt, an diesen Kosten kommt man ja kaum noch vorbei.
Leider, so ist es. Ja, und es bleibt gar nicht bei diesen Kosten, denn das, was jetzt im Lenkungskreis beschlossen wurde oder besprochen wurde, ist natürlich wieder ein Märchen letzten Endes, weil die Kosten weiter steigen werden und es ja noch Ergänzungsprojekte dazu kommen, die in keinster Weise berücksichtigt sind. Das wäre zum Beispiel dieser bahnbetrieblich unsinnige Pfaffensteigtunnel. Ja, Sie wissen es, Sie haben das auch öfter schon gehört. Man baut einen am Ende 3 Milliarden teuren Tunnel dafür, dass von 5.000 Fahrgästen, die täglich die Goldbahn benutzen, vielleicht heute 70 zum Flughafen wollen. Ein Unsinn sondersgleichen. Und dann kommt wahrscheinlich sogar noch dieser sogenannte Nordzulauftunnel vom Tiefbahnhof bis zur Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart hinzu, sodass wir am Ende, man muss kein Prophet sein, zwischen 18 und 20 Milliarden landen werden. Für einen schlechteren Bahnhof, für einen schlechteren Bahnknoten, als wir bisher hatten. Ja, das ist das, was uns im Widerstand immer wieder den Kopf schütteln lässt. Aber es geht trotzdem weiter.
Jetzt kommen ja auch noch Probleme mit dieser Gips-Kolbner-Schicht hinzu. Das heißt, muss da auch noch nachjustiert werden? Ich nehme mal an, dass vielleicht nachjustiert werden muss, also zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Oder heißt es einfach, das machen wir dann, wenn da was passiert?
Ja gut, da hat man ja die Vorkehrungen schon getroffen. Man hat zum Beispiel in den kritischen Abschnitten der Tunnelstrecken die Tunnelwände bereits auf einen Meter verstärkt, und zwar nach innen, und damit die Fluchtwege für einen Katastrophenfall, sprich einen Brandfall, reduziert. Aber man vermutet, zumindest der Gutachter der Bahn, Professor Wittke, Tunnelpapst der Bahn, vermutet, dass das ausreichen wird. Nun ist es so, es wird nichts weiteres gemacht. Wenn nun aus welchen Gründen auch immer Wasser in die Außenbereiche des Tunnels drückt, dann wird dieser Anhydrit, sogenannte Gipskeuper, quellen und Druck auf die Tunnelwände und auf die Tunnelkonstruktion ausüben. Und da genügt schon die geringste Hebung im Gleisbereich, um eine Reparatur auszulösen, die unter Umständen monatelang dauert. Wir wissen es am allerbesten aus unmittelbarer Umgebung vom Autobahntunnel am Engelberg im Zuge der A81. Da wird alle 3, 4, 5 Jahre wieder eine große Reparatur gemacht. Beim Straßenbau ist es nicht ganz so tragisch, weil eine Hebung um 5 oder 10 Zentimeter einfacher auszugleichen ist als bei einer Schienenstrecke. Das ist ein großes Risiko, das die Bahn da eingeht. Ein weiteres Risiko ist vorliegend, wenn ein Brand ausbricht. Passiert statistisch zweimal im Jahr auf deutschen Eisenbahnstrecken. Das gibt eine Katastrophe, weil der Brandschutz zwar den Richtlinien entspräche, so die Bahn, allerdings nur den Mindeststandards. International wird wesentlich mehr getan für den Brandschutz. Also wenn da was passiert, ist es auch schlimm, und der Bahnknoten bricht zusammen, von Toten und Verletzten ganz zu schweigen.
Bahnknoten bricht zusammen, heißt praktisch, über Stuttgart geht nichts mehr, und die Menschen müssten um Stuttgart herumgeführt werden. Ist sowas möglich, oder ist Stuttgart so wichtig, dass wenn Stuttgart den Infarkt erlebt aufgrund von Hebungen bzw. von einem Brand, dann wäre erst einmal ein wichtiger Knoten in Deutschland kaputt?
So ist es, ja, in der Tat. Und es gibt sehr, sehr wenige Ausweichmöglichkeiten. Es gibt die sogenannte Schusterbahn. Das würde letzten Endes bedeuten, dass der Bahnhof der benachbarten Stadt Esslingen, der Hauptbahnhof von Stuttgart, wird für ein halbes oder ein Jahr, je nachdem, wie lange die Reparaturen dauern. Ein Unding, ein absolutes. Dann kommt hinzu die mangelhafte Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs. Also das wird zwar bestritten von der Bahn, aber die Bahn höchst selbst hat 3 Offenbarungseide auf den Tisch gelegt. Das wäre einmal die sogenannte Personenstromanalyse für den neuen Bahnhof. Der kommt zu dem Ergebnis, dass 32 Züge pro Stunde gefahren werden können. Heute fahren im maroden Kopfbahnhof bereits 37 Züge in der Spitzenstunde. Also heißt das eigentlich im Umkehrschluss, der neue Bahnhof taugt nicht mal mehr für den heutigen Fahrplan in vergleichbarer Betriebsqualität. Zweite Offenbarungseid ist, dass man Leistungsfähigkeit versucht rauszukitzeln aus diesen nur 8 Gleisen, indem man über 100 tägliche Doppelbelegungen der Bahnsteige zulässt. Kein vernünftiger Planer einer Bahnstrecke würde auf die Idee kommen, einen neuen Hauptbahnhof mit Doppelbelegungen der Bahnsteige zu planen. Der dritte Punkt, der kommt vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg und belegt auch, dass der Bahnhof nichts taugt, indem man sagt, wir führen ein sogenanntes Nahverkehrsdreieck ein. Das ist ein Dreieck innerhalb des Bahnknotens Stuttgart, bestehend aus dem Bahnhof Feuerbach, dem Bahnhof Bad Cannstatt und dem Bahnhof Vaihingen. Dort sollen alle neu bestellten Regiozüge des Landes Baden-Württemberg starten und enden. Ich verstehe nicht, wieso man bei der Bahn nicht begreift, dass ein Hauptbahnhof davon lebt, dass sich alle Zugarten an einem Punkt treffen, um bequeme Umstiege auf kurzen Wegen zu ermöglichen. Aber das wird ignoriert.
Sie haben vorhin ganz einfach so mal schnell gesagt, man plant nicht mit Doppelbelegungen am Anfang. Das muss man vielleicht noch ein bisschen stärker ausführen, weil das überhört man so einfach. Ich höre da nur einfach eins raus. Man tut praktisch in der Planung schon im Extremen planen, sprich, dass man da nicht mehr später rauskitzeln kann, sozusagen, dass die Maschine getuned ist und dass dann weitere Steigerungen praktisch nicht mehr möglich sind.
So ist es. Also nach meiner Einschätzung, ich bin ja Verkehrsingenieur und Eisenbahnfachmann, wird es so sein, dass man mit diesen Doppelbelegungen und dies in Verbindung mit der Digitalisierung des Bahnknotens möglicherweise erreichen kann, dass mit Ach und Krach der heutige Fahrplan gefahren werden kann. Aber nun ist über alle politischen Parteien konsensual, dass ab 2030 die Bahnnachfrage sich verdoppeln soll. Das bedeutet zwar nicht doppelt so viele Züge, aber mindestens mal ein Drittel mehr Züge. Und die sind definitiv in diesem Tiefbahnhof nicht abzuwickeln. Da kann es überhaupt keinen Zweifel geben.
Gibt es schon irgendwelche absehbaren Punkte, wer das Ganze bezahlen soll?
Bis zum jetzigen Stand ist es Sache der Bahn, weil es ein Eigenprojekt der Deutschen Bahn ist. Die zusätzlichen Leistungen, das wäre der Pfaffensteigtunnel, den ich vorhin erwähnt habe, der Nordzulauftunnel und die sogenannte P-Option, die als Ergänzungen im Hintergrund laufen bereits, die sollen über den Bundeshaushalt finanziert werden, und zwar über den Bundesverkehrswegeplan. Und um zumindest, jetzt bleibe ich mal beim Beispiel Pfaffensteigtunnel, diesen in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu bringen, hat man zu einem Taschenspielertrick gegriffen bei der Nutzen-Kosten-Ermittlung, indem man diesen sehr teuren, aber eigentlich wenig Nutzen ausgebenden Pfaffensteigtunnel zusammengeschaltet hat mit dem südlichen zweigleisigen Ausbau der Gäubahn. Und dann im Übrigen auch nur mit falschen Kostenansätzen von unter einer Milliarde die Geschichte im Nutzen-Kosten-Faktor gerade mal knapp über 1 gebracht hat. Hätte man erstens die realistischen Kosten angesetzt, dann wäre trotz des Pfaffensteigtunnels zusammen mit der Gäubahn zu betrachten ein Wert deutlich unter 1 rausgekommen und hätte das nicht in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden können, zumindest nicht in den vordringlichen Bedarf. Mit solchen Tricks arbeitet die Bahn.
Dann sage ich nur, diese Sendung muss man aufheben und kann sie sich dann in einigen Jahren, unter Umständen schon in einigen Monaten nochmals anhören und entsprechend sagen, naja, alles schon bekannt gewesen. Ich danke zumindest Frank Distel für diese Informationen. Merci.
Sehr gerne geschehen. Auf Wiederhören.